verheißungsorientiertes Denken oder Zuversicht und verheißungsbezogenes Denken. Um verheißungsbezogen gottvertrauend denken zu können, bedarf es immer wieder der bewusst willentlichen Entscheidung, alle Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi gefangen zu nehmen, wie es im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 5 steht. Das heißt, sie zu kontrollieren, zu überwachen. Mein Denken zu überwachen, heiligen zu lassen von Gottes Geist und Wort. Das heißt auch, wo nötig, von Gott korrigieren zu lassen. Weil, das ist jetzt mehr als wieder ein Wortspiel, weil in der Bindung an Jesus Christus die größtmöglichste Freiheit ist. Nicht bei diesem Gefangennehmen lassen ist ja unterschwellig die Angst da, wie ist das mit meiner Freiheit dann? Nein, in der Bindung an Jesus Christus besteht die größtmöglichste Freiheit zur Gestaltung unseres Lebens, weil er einen guten Willen über unserem Leben hat. 1. Korinther 3, 21 folgende. Der Kampf zwischen negativ und positiv, der Kampf zwischen situationsbezogenem Denken und verheißungsbezogenem Denken, nimmt mit der grundsätzlichen Entscheidung für Jesus Christus seinen Anfang. Weil wir seit dieser Zeit unter dem Einfluss eines neuen Geistes stehen. Dadurch, dass wir unter dem Einfluss des Heiligen Geistes stehen, stehen wir unter einem neuen Einfluss. Und in unserem Denken, Sprechen und Verhalten zeigt sich, wes Geistes Kind ich bin. Wiederhole das jetzt wieder. Trotz dieser grundsätzlichen Entscheidung für Christus habe ich Tag für Tag neue Entscheidungen für ihn zu treffen. Also das, was wir bei dem Fürchte nicht beim, was wir mit Blickwechsel bezeichnet haben. In unserem gottvertrauenden Denken entscheiden wir darüber, auf welchen Wegen unser Leben verläuft. Wenn wir jetzt an den Josua denken. In dieser Grenzsituation des Abwägens, der Spannung, hat er entschieden, Gott hat den Weg gewiesen, aber er musste entscheiden, bleibe ich im alten Land oder folge ich dem Wort und gehe in das neue Land. Es entscheidet sich also, um wieder Wortpaare sich gegenüberzustellen, ob wir uns sorgen oder vertrauen, oder zersorgen oder vertrauen. Ob wir bedient werden wollen oder dienen. Auch die Spannung von Lukas 10, Martha und Maria ist da drin. Der Kairos, wann es etwa Zeit zum Rasten oder wann es Zeit ist zum Dienen. Wir entscheiden, wann wir das ist extrem, ich weiß das. Wann wir verzagt sein wollen und wann zuversichtlich. Wir entscheiden, ob wir unzufrieden sein wollen oder dankbar. Eine Frau hat
über den Paul-Gerhardt-Liedern, als sie eines Morgens nun wieder traurig und verzagt gewesen ist, kam ihr dieses Lied in den Sinn, geh aus mein Herz und suche Freud. Und sie merkte plötzlich, das liegt ja bei mir. Ich will jetzt ausgehen, raus aus meiner Verzagtheit. Ich will jetzt Punkte des Freuens, des Dankens suchen. Die hat das ganz wörtlich genommen. Wir entscheiden, wollen wir murren oder loben? Hat das alte Lied Stimm und Sitzrest auf unseren Lippen oder das neue Lied? Neidisch sein oder opferbereit? Oder jemandem etwas gönnen? Wollen wir jammern oder uns freuen? Also all diese Spannungsfelder sind da, altes Land, neues Land. Diese Auseinandersetzung ist ein lebenslänglicher Prozess. Wir werden geübter darin, wir lernen mit solchen Situationen besser umzugehen, aber das wird Ihnen ähnlich gehen wie mir, es kommen eben dann neue Semester. Je mehr Licht, je mehr Schatten. Römer 12,2 kann uns hier helfen, noch einmal in einer Übertragung, gestaltet eure Lebenspraxis nicht nach den Verhaltensmustern der heutigen Menschheit, sondern wandelt euch. Nicht, dieses Wort wandelt euch meint nicht nur verändert euch, sondern jetzt im Sinne von Wandel. Setzt das Wort Gottes um, seid in Bewegung, wandelt euch durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr den Willen Gottes herausfinden könnt, das Gute, ihm Wohlgefällige und Vollkommene. Auf diesem Hintergrund kann man auch Luthers Wort verstehen, wenn er sagt, unser Leben sei eine ständige Buße. Also ein ständiger Sinnungswandel, Gesinnungswandel, ein ständiges Umdenken. Ändert euer Denken, eure Gesinnung. Also nicht abgeschlossener Prozess, sondern anhaltende Lebensgesinnung. Zweitens, das war also 1.1, 1.2, jetzt kommt zweitens. Deswegen geht es um das Einüben in ein gottvertrauendes Denken. Ich möchte Ihnen praxisbezogen jetzt 4 Schwerpunkte. Bei Ihnen gibt es vielleicht dann andere, aber einfach um mal zu zeigen, was ich darunter verstehe. 4 Schwerpunkte nennen, die jeder so oder ähnlich in seinem Leben anwenden kann. Erstens, danken lernen. Sie finden diese Unterlagen dann in Ihren Begleitpapieren sehr detailliert. Voraussetzung fürs Danken lernen ist stille Zeit, weil nur an einer stillen Stelle diesbezüglich in dem Zusammenhang eigentlich Gott seinen Anker anlegt. Also nicht nur das Äußere zur Ruhe kommen, das ist eine Oase hier, Ihr Zentrum. Aber auch das Innere zur Ruhe kommen. Also die Bereitschaft zu hören, sich der Stille auseinandersetzen, sich der Stille auszusetzen, Aufgeschlossenheit zum Gespräch mit Gott, danken, hängt seinem Wortstamm nach zusammen mit Denken. Es könnte zum Beispiel in diesem Aufgeschlossensein, in der Stille, folgende Stationen geben. Nachdenken, Bedenken, also das nachgedachte Memorieren, im Herzen bewegen, umdenken, neu denken, danken, nachdenken, bedenken, umdenken, neu denken, danken. Das könnten Stationen eines heilsamen Prozesses sein, im Blick auf Erneuerung, wachsen, reifen, meiner Beziehung, meiner personalen Beziehung zu Gott. Dietrich Bonhoeffer sagt einmal, Danken öffnet den Zugang zu Gott. Wenn ich das jetzt umdrehe, heißt das, Undank blockiert die Verbindung zu Gott. Danken öffnet den Zugang zu Gott. Drehe ich das um, heißt Undank blockiert die Verbindung zu Gott. Hier noch so ein paar Sätze, die im Leben erprobt sind. Die kommen also nicht gestrickt am grünen Tisch. Gabriel Marcel mit C und 2 L. Gabriel Marcel. Dankbarkeit ist der Wächter am Tor der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Ein herrliches Bild. Dankbarkeit, der Wächter am Tor der Seele gegen die Kräfte der Zerstörung. Von Hermann Wetzel ein Wort oder zwei Worte. Im Danken liegt eine Gewalt, vor der alle finsteren Geister weichen. Im Danken liegt eine Gewalt, vor der alle finsteren Geister weichen. Und das zweite Wort von ihm heißt, wenn dein Herz danken lernt, lässt dich die Angst los. Das hat mit diesem Blickwechsel zu tun. Wenn dein Herz danken lernt, lässt dich die Angst los. Noch ein Wort von Bodelschwing Vater, die anderen lassen wir mal. Bodelschwing Vater sagt, das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Das Reifwerden eines Christen ist im tiefsten Grunde ein Dankbarwerden. Prozess wieder. Dankbarwerden. Oder jetzt einfach Assoziation. Johannes 1,12. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Prozess. Prozess. Wachsen. Hineinreifen. Ein paar zu diesen Zitaten, ein paar Bibelstellen. Psalm 50,23. Wer Dank opfert, also das ist Lob aus der Tiefe, das ist keine Kollekte. Wer Dank opfert, Lob, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich ihm meine Herrlichkeit zeige. Oder Epheser 5,20, sag Dank alle Zeit für alles. Oder Philipper 4,6, bringt eure Bitten in Gebet mit Danksagung. Das heißt doch, noch vor der Erhörung meinen Gott loben und preisen, dass er so antworten wird, wie es für mich gut ist. Bringt eure Bitten mit Danksagung vor Gott. Er wird's recht machen. Ich kann dir bereits jetzt danken, obwohl ich noch nicht sehe, du wirst mein Gebet so hören und erhören, wie es richtig ist. Oder 1. Thessalonicher 5,18 noch. Sei dankbar in allen Dingen. Da steht nicht für alle Dinge, gell? ist für mich eine ganz wie in allen Dingen. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich mache es jemand nicht streitig, weil ich es erlebe, dass Menschen mir schreiben, heute kann ich für meinen Krebs danken, denn er hat mich näher gebracht zu Christus. Das lasse ich unkommentiert stehen. Aber ich hüte mich davor und wehre mich dagegen, wenn in seelsorgerliche Begleitung solche Forderungen kommen. Sei dankbar dafür. Ich kann, deswegen habe ich das in betont, ich kann in allen Lebenslagen, auch wenn das Wasser bis zum Hals steht, danken, dass der Herr mit dabei ist. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Was wir eben so ansprechen, kommt ja ganz fein in diesem Lied zum Tragen. Vergiss nicht zu danken. Im Danken kommt Neues ins Leben hinein. Ein konkreter Vorschlag, um Dankbarkeit auch zu lernen. Man kann Dankbarkeit üben und auch lernen. Ich mache Ihnen, das finden Sie auch in den Begleitzetteln, ich mache Ihnen ein 4-Wochen-Programm-Vorschlag. Erste Woche. Setzen Sie in Ihrer stillen Zeit einen Schwerpunkt aufs Danken und Loben. Distanzieren Sie sich davon, Gott hätte was, würde Ihnen eins drüber geben, wenn Sie eine Woche lang mal nichts bitten. Da ist er Ihnen nicht irgendwie böse oder gram. Sagen wirklich mal bewusst willentlich einen Schwerpunkt in einem Bereich stiller Zeit, wo sonst auch alle anderen Faktoren, Elemente des Gesprächs mit Gott Platz hatten, mal wirklich nur aufs Danken. Denken, wir haben ja gesagt, Danken hängt mit Denken zusammen, denken Sie darüber nach, wofür habe ich Grund zum Danken? Es geht nicht darum, dass Sie sich dankbar fühlen, sondern dass Sie nachdenken, wofür Sie Grund haben zum Danken. Und dann suchen Sie an jedem Tag, das Muster haben Sie vor sich, an jedem Tag suchen Sie 10 Gründe, die für Sie Anlass sind zum Danken. Und Sie schreiben diese 10 Gründe auf, damit Sie am nächsten Tag 10 andere finden. Und am nächsten Tag wieder 10 andere. Dann haben Sie am Ende der Woche 70 Gründe. Das ist gut, mal darüber nachzudenken, wofür ich Grund habe zum Danken. Schreiben Sie die in Ihr Merkbuch hinein. Oder in Ihr Formblatt, was immer. Sie erfahren, wieder im wahrsten Sinne des Wortes, Sie erfahren ein Gebiet, Sie erleben es. Sie gehen anders in den Tag und anders durch den Tag als bisher. Dankbarer. Weil Sie, um ein gängiges Wort unserer Tage zu nehmen, weil Sie in Ihrem Denken anders programmiert sind. Über dieser Woche könnte stehen, vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103 als Leitwort. Zweite Woche. Nennen Sie Gott die Namen all der Menschen, die sonst auch in Ihrer Fürbitte vorkommen, die Sie kennen, die Sie lieb haben, und danken Sie für alle. Verweilen Sie ruhig einen Augenblick bei jedem, den Sie da nennen, aber dann nehmen Sie an jedem Tag einen anderen Menschen, einen einzigen Menschen heraus aus dieser umfassenden Liste. Und nehmen den in Ihr gottvertrauendes Denken, Herr, ich danke dir für. Und denken Sie dabei an seine guten Eigenschaften. Erinnern Sie sich daran, wie dieser Mensch seinen Glauben lebt,
wie er wirkt in Liebe und Geduld. Und danken Sie Gott für all diese guten Eigenschaften. Beten Sie für geistliches Wachstum in seinem Leben, dass Gott die Liebe, die Geduld, das Vertrauen, die Freundlichkeit, all das, was als Früchte, und Frucht kann man nicht produzieren, Frucht will wachsen, dass er diese Früchte weiter wachsen lassen möchte. Noch einmal, Frucht kann man nicht produzieren, es gibt Krampf. Frucht wächst und reift. Und jetzt denken Sie an 5 Dinge. Schreiben Sie dann auf auch, die Sie in Ihrem Leben überzeugender entfaltet haben möchten, und wünschen Sie segnend, dass auch diesem Menschen, mit dem Sie sich in Gedanken beschäftigt haben. Was du willst, was ich mir selbst wünsche, auch was du willst, dass man dir tut, das tu auch anderen. Beten Sie im alt- wie neutestamentlichen Sinne des Segnens, dass Gott diesem Menschen umfassend wohltue. Es könnte sein, dass sie Kampf kriegen. Könnte schon sein. Es gehört schon ein Stück Reife dazu, dem anderen ein Auto zu wünschen, wenn man selbst immer mit dem Mofa fahren muss. Weisen Sie einmal in dieser Zeit alle negativen Gedanken ab. Versuchen Sie einmal in dieser Woche durch Ihr Gebet den anderen nicht korrigieren zu wollen. Es kommt wieder so ein Wortspiel, ihn nicht umbeten zu wollen, sondern umbeten. Dass Sie ihn also in einen weiten Raum der Liebe Gottes stellen. Könnte vielleicht sogar heißen, loslassen, um ihn ganz neu zu gewinnen. Also bleiben Sie auch in dieser zweiten Woche bewusst im Raum des Dankens. Über dieser Woche könnte stehen als eine Hilfe Menschen, durch die ich gesegnet wurde. In Anleihe an Modersohn. Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Dritte Woche. Nennen Sie Gott die Namen der Menschen, die Ihnen Not bereiten. Die Sie lieber von hinten sehen, wenn Sie gehen, als wenn Sie kommen. Die Ihnen quer im Magen liegen, wo vielleicht auch Aggressionen hochkommen, wenn man an sie denkt oder ihnen begegnen muss. Nennen Sie, ungeachtet Ihrer Gefühle, die Sie dabei haben, diese Menschen vor Gott. Und nehmen Sie einen Menschen wieder heraus. Bleiben Sie an diesem Tag mit Ihren Gedanken bei diesem Menschen. Suchen Sie eine gute Eigenschaft im Leben dieses Menschen, die für Sie Grund ist, Gott dafür zu danken. Sie merken, wir bauen ab. 10, 5, 1. Denken Sie nach, wenn Sie hier besondere Schwierigkeiten haben, und das könnte sein, und vielleicht meinen, es falle Ihnen nichts Gutes ein an dieser Person. Ich erlebe das, dass Menschen von Freizeiten zurückgehen, wo ich dieses Programm, das ist über Jahre immer erweitert worden und korrigiert,
wo ich dieses Programm angeboten habe, dass Menschen mich anrufen und sagen, ich finde aber keine. Ich kann mich mühen, wie ich will. Ich finde keine einzige gute Eigenschaft. Da sind Menschen mitten in einem Prozess. Ich ermutige dann, bleiben Sie dabei. Bleiben Sie dabei. Gehen Sie ins Gespräch mit dem Herrn. Herr, zeig mir eine. Das ist etwas Wunderbares, was dann geschieht. Gott verwandelt nicht den anderen Menschen. Mich. Mich verwandelt er. Den Ringenden verwandelt er. Der, der sagt, ich sehe keine einzige gute Eigenschaft, den verwandelt er. Halten Sie die Spannung durch, die entstehen könnte. Diese Spannung wird fruchtbar. Es könnte ein, dahin sind wir gekommen in dieser Auseinandersetzung, dass eine Hilfe darin besteht, sich klar zu machen, dass auch dieser Mensch, der mir so viel Not bereitet, genauso geliebt ist von Gott wie ich. Kein Gramm mehr, kein Gramm weniger. Ich habe zwei Zitate hier in meinem Manuskript zum Bedenken, die möchte ich Ihnen nennen. Ein Zitat von Paul Thoaspern. Statt über die Fehler deines Nächsten zu klagen, fange an, für seine guten Eigenschaften zu danken. Statt über die Fehler deines Nächsten zu klagen, fange an, für seine guten Eigenschaften zu danken, dann wird sich euer Verhältnis schnell bessern. Dann wird sich euer Verhältnis schnell bessern. Noch einmal, statt über die Fehler deines Nächsten zu klagen, fange an, über seine guten Eigenschaften zu danken. Dann wird sich euer Verhältnis schnell bessern. Und ein gutes Wort von Hermann Wetzel. Ist etwas länger. Nimm dir heute einen Menschen in deiner Umgebung, dem du ausgewichen bist, der dir schwer war, dessen Name dir schon Unbehagen erweckte. Nimm ihn in dein Herz und Gebet. Am anderen Morgen erscheint dir dieser Mensch schon in ganz anderem Licht. Und in den nächsten Wochen kannst du ihm freundlich begegnen, ihn freundlich ansehen, ihm die Hand reichen und ein freundliches Wort sagen. Er weiß nicht, warum du dich auf einmal so gegen ihn zeigst. Dein Gott aber weiß es. Verwandlung. Diese dritte Woche könnte überschrieben sein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die vierte Woche. Setzen Sie in dieser vierten Woche den Schwerpunkt in Ihrem gottvertrauten Denken ganz bewusst aufs Loben. Auf die Anbetung Gottes, den Preis, die Ehre, seine Herrlichkeit. Denken Sie über Gottes Wesen nach, über Gottes Eigenschaften. Halten Sie an jedem Tag drei Eigenschaften Gottes fest. Das ist also erprobt. Das reicht, das geht. Dann haben Sie 21 Eigenschaften am Ende der Woche Gottes. Bleiben Sie aber einmal bei diesen Eigenschaften Gottes, bei diesen dreien stehen. Memorieren Sie diese Eigenschaften Gottes. Gott ist Liebe. Was heißt das? Gott ist gütig. Was heißt das für mich? Was heißt das für andere?
Was heißt das durch mich für andere? Was heißt das abgesehen von mir, im Sinne, ich will allein an dich denken, ins Meer der Liebe mich versenken, statt an mich zu denken? Gott ist freundlich. Mal bei drei Eigenschaften in diesem Raum bleiben, sich der Stille vor Gott aussetzen. Ihre Gottesbeziehung, ihr Gottesbild, ihre personale Beziehung wird gereinigt, wird geheiligt. Das ist, wie wenn eine Leitung entkalkt wird, dass der Segen wieder fließen kann. Gott macht sie gebrauchsfähiger für sich.
Es könnte über dieser Woche stehen, was ich schon zitiert habe von Gerd Herstegen: Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Nicht, Sie finden diese, Sie müssen es nur dann übertragen, als Schema einfach vorgeschrieben in diesen. Es sind auch einige Zitate drin, die Ihnen helfen sollen bei diesen Überlegungen. Sie finden noch einmal ein anderes Schema darunter, auf das ich jetzt nicht eingegangen bin, wie Sie also auch zum Beispiel die dritte Woche gestalten könnten. Sonntag sich vornehmen, ich will geduldig sein und zugleich freundlich sein mit, einen Namen einsetzen. Oder Montag, ich will nicht eifersüchtig sein oder neidisch sein auf und damit umgehen. Ich will nicht prahlen vor am Mittwoch. Völlig andere Akzente, wie Sie diese dritte Woche dann auch gestalten könnten. 2.2 sagte, an vier Punkten will ich versuchen, das deutlich machen, sich einüben in verheißungsbezogenes, gottvertrauendes Denken. 2.2 wäre dienen lernen. Dürfte ich eigentlich hier nichts sagen? Da müssen Sie mich in die Lehre nehmen. Dienst ist angewandte Liebe in geschenkter Freiheit. Dienst ist angewandte Liebe in geschenkter Freiheit. Ich glaube, Philemon 14 steht dieses Wort übertragen von mir: Was du mir Gutes tun willst, sollst du nicht unter Zwang, sondern aus freien Stücken tun. Philemon 14. Was du mir Gutes tun willst, sollst du nicht unter Zwang, Luther übersetzt das anders, sondern aus freien Stücken tun. Ich meine zunächst einmal bei diesem Dienen, ich konzentriere das, das dürfen Sie jetzt nicht so einseitig sehen, das hat gewiss einen weit größeren Raum, aber ich sehe es mal ein Stück weit auch unter dem seelsorgerlich-missionarischen Aspekt, weil wir ja auch lernen müssen, dass wir uns nicht nur verströmen dürfen, sondern wir müssen uns auch zurücknehmen, um uns wieder einbringen zu können, sonst werden wir ausgesogen. Gemeint ist also jetzt zunächst einmal das Dasein, Dasein für ein, zwei andere Menschen. Und wenn ich sage, in geschenkter Freiheit Dienst, dann steht das jetzt fast im Widerspruch zu dem vorher Gesagten, dass Dienst sich nicht auf eine begrenzte Zeit bezieht. Auch das sich zurückziehen, klassisches Beispiel Martha und Maria, das Dienen wieder sich dienen lassen ist Dienst. Lukas 10, 38 bis 42. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger. Weinen und lachen, dienen und gedient bekommen. Es wäre ein Doppelleben. Das kostet ja immer Kraft, weil es als ob gelebt wird. Es wäre ein Doppelleben, wenn ich meine, zu den Bürostunden diene ich Jesus. Wenn ich die Tracht trage, diene ich Jesus. Wenn ich im Dienst bin, im Krankenhaus oder in der Schule oder so, diene ich Jesus. Wenn der Feierabend kommt, kann ich anders leben. Von der Motivation, dass ich anders leben muss, auf jeden Fall. Weil ich eine Alternative dazu brauche. Aber nicht von der inneren Motivation. Dass ich schöpferische Pausen brauche, dass ich vielleicht Musik höre, dass ich Fahrrad fahre, dass ich eine Sportsache mache. Oder dass ich gar nichts mache und die Seele baumeln lasse. Hier gibt es nicht selten gespaltenes Denken. Das ist wieder Halbherzigkeit. Das ist hin- und hergerissen sein im geistlichen Leben. Dass manche es aufgrund dessen, dass sie dienen, dass die Termine für Gott Vorrang bekommen vor den Terminen mit Gott und auch vor den Freiheiten, die ich mir einräumen darf. Dass es zu einem Leistungszwang wird. Nein, ich brauche eine schöpferische Pause, die ich mir gönnen darf. Das will Gott. Das will der Herr. Setz dich endmal. Hör auf, das Haus, Keller und alles auf den Kopf zu stellen. Willst mir ja Freude machen? Nein, ich will dir Freude machen. Setz dich. Ob andererseits vielleicht auch Furcht, Fruchtlosigkeit, Entschuldigung, damit zusammenhängt, dass wir unseren Dienst nicht aus freiem Herzen machen, sondern unter Zwang, dass wir unsere uns gestellten Aufgaben unter Zwang machen, als Muss, das den Dank erstickt. Und das umgedrehte Zitat von Bonhoeffer sagt, ja, blockiert. Zu diesem Dienen in Freiheit aus Liebe hat jeder von uns Gaben empfangen. Und solche Gaben verpflichten zum Gebrauch. Gaben bringen nur etwas dort, wo sie eingesetzt werden. Sie vermehren sich dort, wo sie eingesetzt werden. Und Liebe soll dabei immer der Grundakkord sein. Liebe ist die Dynamik, die durch den Heiligen Geist durch unsere Adern geht. Unser Herr gibt uns einen Anschauungsunterricht diakonischen Dienstes, diakonischer Arbeit diesbezüglich. Zum Beispiel in der Fußwaschung. Manchmal waschen wir dem anderen lieber den Kopf als die Füße. Da kommt etwas von seiner das ist die Knechtsgestalt, von seiner dienenden Haltung zum Tragen. Und Liebe war der entscheidende Faktor in seinem Leben. Schauen Sie, Geschwister, Liebe konnte beim Herrn Jesus Gesetze außer Kraft setzen. Nicht der tote Buchstaben war für ihn das Gängige, die Liebe. Die Frau hätte gesteinigt werden müssen nach dem Buchstaben. Die Liebe ließ ihn anders handeln. Und er ist die personifizierte Liebe. Und je mehr wir ihn anblicken, jetzt aber in meinem, er sah ihn an, je mehr wir ihn verstehen, je enger unsere Beziehung, deswegen ist es mir so wesentlich, es geht um eine Person, nicht um ein Schema, nicht um eine Ideologie, nicht um ein Dogma.
diesen Menschen, Gottes Sohn in Menschengestalt, den muss ich und darf ich lieb gewinnen. Als mein Freund, ihr werdet meine Freunde sein, aber noch mehr als mein Heiland, als mein Retter, als mein Herr. Deswegen soll also Liebe auch in ihrem und meinem Leben das Dominierende sein, auch über den Buchstaben. Barmherzigkeit soll über den Buchstaben stehen. Ein paar Impulse, wie dienende Liebe aussehen kann. Vielleicht wohnt in meiner Nähe jemand, der auf den Rollstuhl angewiesen ist. Habe ich einmal dran gedacht, hinzugehen, zu fragen, kann ich Sie heute Mittag mal spazieren fahren? Oder da hat jemand einen ganz großen oder kleineren Garten mit Obst, mit viel Obst. Und ein paar Häuser weiter wohnt eine Familie mit vielen Kindern, vielleicht auch eine Gastarbeiterfamilie oder Asylanten. Und die haben keinen Garten und haben kein Obst und haben auch weniger Geld als ich, um diese nötigen Vitamine für ihre Kinder zu kaufen. Was steht im Weg, die Kinder einzuladen, kommt und pflückt euch. Und auch mal wenigstens ein Auge zuzudrücken, wenn der Rasen zertreten wird. Oder eine Frau hat die Putzwoche. Sie wohnt in einem Hochhaus. Und weil ihr Mann krank geworden ist, kommt alles durcheinander. Da sind so viel Gänge zu machen und so viel zu sorgen. Was hindert mich denn zu sagen, ich mach's für Sie, ich putze. Ohne den Hintergedanken, aber das nächste Mal bist du für mich dran. Die Frage ist also, wer braucht meine Zuwendung? So kann stille Zeit am Beginn eines Tages hochaktuell werden. Stille Zeit braucht nie eine Vaterzeit zu sein. Indem ich Gott frage, indem ich darüber nachdenke, wer ist der eine, wer ist der andere, der am heutigen Tag meine besondere Zuwendung braucht. Öffne mir die Augen, wie wir es gesungen haben gestern. Öffne mir die Lippen, das Herz, dass ich sehe, dass ich höre, dass ich verstehe. Lassen Sie aber bei dieser Planung eine Pufferzone. Denn Gott wird überrascht, dass nicht alles verplant ist. Gott wird ganz gewiss Überraschungen hereinbringen. Und bei diesen Überraschungen heißt es, um es zu wiederholen, Menschen gehen vor Dingen, vor Sachen. Das setzt eine Priorität. Lebensnotwendig sind heute mehr denn je Liebe, Angenommensein, Verständnis, Korrektur, Wegweisung, Ergänzung. Es lohnt, in Blick auf Gewinn für meine eigene Persönlichkeit mit freiem Herzen zu dienen. Ich brauche dann auch meine eigenen Unzulänglichkeiten nicht mehr als bedrückende Belastung zu erleben, sondern kann sie erfahren als Chance der Möglichkeiten Gottes. Kommt aber, wieder mein Wort, auf meine innersten Motive, auf meine Aufrichtigkeit an. Suche ich den Herrn oder meine Selbstverwirklichung?
gilt Galater 2,20. Ich lebe, ich darf wirklich leben, ich muss sogar leben. Ich muss leben, denn ich bin nicht nochmal da. Ich bin einmalig aus der Schöpferwerkstatt Gottes, bin Persönlichkeit. Ich lebe aber, jetzt bestimmt mich ein anderer Geist. Christus lebt in mir. Und seine Liebe, und er ist die personifizierte Liebe, sie darf mich drängen. Dienst als angewandte Liebe in der gesunden Relation von Einbringen und sich zurücknehmen, also nochmal Martha und Maria, führt zu einer sinnvollen Gestaltung des Lebens und damit zu einem reichen Leben. Ein reiches Leben ist, materiell reiches Leben, ist nicht unbedingt sinnvoll. Das erlebe ich in vielen, vielen seelsorgerlichen Gesprächen, wo Menschen, die noch ganz knapp an der obersten Stufe ihrer Karriereleiter stehen, sagen, Herr Scherer, war das alles? War das alles? Ein sinnvolles Leben, das ist reich. Und ein Mensch, der dankbar lebt, lebt intensiv. Er lebt bewusst. Er nimmt die Dinge nicht für selbstverständlich. Und deswegen ist sein Leben reich. Ein dankbarer Mensch ist reich. Unendlich reich. Er kann wieder lernen, sich zu freuen. Ob da ein Käuzchen nachts ruft oder ob die, wie heißen die Artgenossen der Eichhörnchen, die bei Ihnen hier sind? Oder ob die Siebenschläfer Konzert machen. Da braucht man sich nicht drüber ärgern. Das ist herrliche Melodie, wenn der Regen donnert, trommelt. Wenn man hier rausgeht und guckt über die Weiden, dass das Auge beginnt zu trinken. Man gewöhnt sich an die Annehmlichkeiten so schnell, so selbstverständlich. Nein, bewusst leben, intensiv leben, dankbar leben. Dann hört nämlich auch das Ich mit mir allein auf. Dieser Teufelskreis wird durchbrochen. Es weitet sich ganz neu ein Horizont vor mir. 2, 3, leiden lernen. Leiden lernen. Zunächst ist es verständlich, wenn die erste Reaktion ist, dass man sich wehrt, wenn Leid und Leiden kommen. Das ist ganz normal, dass diese Reaktion kommt. Aber es sollte nicht die letzte sein. Sollte nicht unser Reagieren sich darin erschöpfen. Denn ganz eng verbunden damit dann, wenn es sich darin erschöpft, ist Auflehnung und Bitterkeit. Und Auflehnung und Bitterkeit sind destruktive, situationsbezogene Gedanken, die einen Sog haben nach unten. Und deswegen, lassen Sie mir jetzt eine Brücke zu gestern schlagen, deswegen müssen wir bereits oben am Rand, wo der Sog beginnt, also gleich am Anfang, wenn die Gedanken kommen, blocken. Dass wir nicht in den Strudel hineingezogen werden. Deswegen muss gleich am Anfang unser gottvertrauendes Denken die Situation überblicken und der Blickwechsel stattfinden auf den, aber der Herr ist immer noch größer. Geschwister, Jesus Nachfolge ist Übung, weil es Leben ist. Und Jesus Nachfolge hat mit Denken zu tun und mit Handeln zu tun. Ist nicht eine Gefühlssache allein. Unser Leben, mal jetzt völlig abgesehen, welches Maß an Leiden und Leid jeder von uns tragen und ertragen kann, das ist ja unterschiedlich. Mir hat jemand in einem Brief so wunderbar das bildhaft geschrieben, dass er gesagt hat, Wir vermögen zu sagen, wie viele Tonnen in einen Güterwagen gehen oder in ein Flugzeug. Aber im Blick auf den Becher des Leides vermögen wir das nicht zu sagen. Es kommt immer noch ein Tropfen dazu. Und wir meinen jetzt, uns kommt noch ein Tropfen dazu. Und wir meinen, jetzt fließt er, uns kommt noch ein Tropfen dazu. Unser Leben nimmt einen anderen Verlauf, wenn wir es lernen, Leid und Leiden anzunehmen. Das ist zunächst einmal das Erste. Sich ihm zu stellen. Es ist so. Wer es auf Dauer ablehnt, sagt ja, Ablehnung wird zunächst da sein. Wer es auf Dauer ablehnt, steht in einem ständigen Kampf und verliert die Kraft, die er brauchte, konstruktiv damit umzugehen, im Aufbegehren. Die Kraft, die er hat, wenn er aufhört aufzubegehren, die kann er investieren, um konstruktiv mit diesem Leid und Leiden umzugehen. Das sind Prozesse, das kommt nicht im Handumdrehen. Aber man muss es sich vergegenwärtigen. Lernt man, wie gesagt, hingegen geduldig, also schrittweise. Und da mag es sein, ich gehe 3 vor und 2 zurück. Kann sogar sein, ich gehe 2 vor und 3 zurück. Aber immer wesentlich ist es, dass ich nach vorne wieder gehe. Lernt man es geduldig anzunehmen, als zum Leben, zu meinem Leben gehörend, wird es wertvoll. Und hier hinein dürfen wir dann nehmen das Wort, das man Oettinger zwar, dem schwäbischen Pfarrer zwar zuschreibt, aber das nach neuesten Forschungen nicht von ihm kommt. Das Wort von gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Dinge einfach mit meinen Worten anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Das gehört hinein. Denn auch bei Fragen von Leid und Leiden ist die Frage, was kann ich ändern? Oder in einem anderen Satz zusammengefasst, im Ja zum Willen Gottes liegt die Kraft zum Überwinden. Im Ja zum Willen Gottes liegt die Kraft zum Überwinden, zum Tragen, zum Ertragen, ohne unter den Lasten zusammenzubrechen. Ich werde, weil ich übe, belastbarer. Und das ist konstruktiver Umgang damit. Der Mann, den wir ja alle kennen, aus dem Lande Uz, ist da beispielhaft. Hiob. Er hält fest, mitten in der Enge, in der Bedrängnis, in der Last, in dem unmöglich Erscheinenden. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das sagen können ist nicht einfach. Das ist etwas von diesem, wo ich sagte, nicht Kollekte, Lob aus der Tiefe, Dank, Opfern. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Im Leiden erkennen wir, ob unser Vertrauen, unser gottvertrauendes Denken, nur Sahne auf die Torte ist, nur oberflächliche Verzierung unseres Lebens oder wesentlicher Grund, auf dem unser Leben ruht. In der Erprobung, wenn Glaube auf den Prüfstand kommt, in der Anfechtung, wenn uns etwas, was wir haben, streitig gemacht wird. Erweist sich, ob wir dem Herrn und seinem Wort vertrauen oder ob ich mich einfangen lasse von situationsbezogenem Denken. Ein Satz zum Schluss dieses Punktes. Leid und Leiden haben ihren Eigenwert. Dieser Eigenwert ist durch nichts anderes zu ersetzen. Weil wir die Erfahrungen, die wir darin mit Gott, mit Jesus machen, nirgendwo anders machen können. Es trägt bei, dass unsere Persönlichkeit reift. Und jetzt viertens noch. Sich freuen lernen. Sich freuen lernen. Freude gehört zu unserem Leben. Freude ist für das seelisch-geistig-geistliche Leben dasselbe wie Vitamine für unseren Körper. Augustin sagt einmal, die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut. Die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut, nicht? Und da dürfen wir sofort zu Nehemia 8, Vers 10 unsere Querverbindung haben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Auch dazu noch kurz ein paar Leitsätze. Ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Sie finden die Leitsätze mit anderen Worten dann auch im Arbeitspapier wieder. Das steht nicht im Gegensatz dazu, dass man Freude nicht machen kann. Man kann, keiner von uns kann sich zur Freude zwingen. Und doch kann man eine Voraussetzung schaffen, in dem Sinne, dass man bereit wird, aufgeschlossen zu sein, sich freuen zu wollen. Weil Gott auch will, dass ich mich freue. Weil Gott kein Miesmacher ist. Die Haltung, die Gesinnung, ich will aufhängen mit diesen negativen Punkten zusammen, mit den Gedankenfolgen, mit dem Umdenken, das sind Kausalitäten, Zusammenhänge. Die Haltung, ich will mich freuen, hängt mit der Grundstruktur unseres gottvertrauenden Denkens zusammen. Wenn ich permanent sage, ich habe doch keinen Grund zur Freude, heute wird wieder alles schief geben, ach, was wird das wieder für ein Tag werden, dann nehme ich mir das Fundament weg. Ich programmiere mich destruktiv. Ich blockiere, ich mache die Läden zu. Ich soll die Läden aufmachen, dass die Sonne rein kann, nicht die Läden zu. Wenn wir den Textzusammenhang nehmen von Habakuk, da könnte vielleicht in Ihrem Arbeitspapier eine falsche Bibelstelle sein. Wenn dort Nehemia 8,10 steht, muss es Habakuk 1 so viel heißen. Ich weiß es nicht, ob es dort steht. Könnte ein Fehler sein. Habakuk zum Beispiel hatte überhaupt keinen Grund, irgendwo sich zu freuen. Es war alles schiefgelaufen. Niederlage, Viehtod, Kindertod, alles. Und er sagt, ich aber will mich, wieder das kleine Wörtchen aber, ich aber will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in meinem Gott. Heißt also, laut, was? Jawohl, Habakuk 3,18, danke, stimmt.
Also von ihm können wir lernen, sich abzuwenden vom situationsbezogenen Denken. Er hätte sagen können, alles hinüber, aus, alles vorbei. Es war ja wirklich auch alles vorbei. Was vor Augen war? Zwietod, Kindertod, alles zerstört. Und er sagt, ich aber will mich freuen. Das Zweite. Ich freue mich, dass ich bin. Das meint nicht also immer fröhlich, immer fröhlich. Meint auch nicht Franz Lehars Worte. Doch wie es da drinnen aussieht, geht niemand was an. Immer nur lächeln, immer vergnügt. Das wäre oberflächlich und wäre auch unehrlich. Ich freue mich, dass ich bin, dass es mich gibt, dass ich so bin, wie ich bin, ist ein Ja zu meiner Persönlichkeit als zu einer gottgewollten Schöpfung. Wer seinen Schöpfer bejaht und sich als Geschöpf verneint, kommt in Schwierigkeiten. Wer seinen Schöpfer bejaht und sich als Geschöpf dieses Schöpfers verneint, kommt in Schwierigkeiten. Als Bibelwort, Psalm 139, 14, ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin. Nächstes Stichwort. Ich freue mich heute. Es hört sich jetzt banal an, was ich sage. Aber den 19. September können wir nur am 19. September leben. Heute kann ich nur heute leben. Vielleicht sollten wir uns das öfters vergegenwärtigen. Morgen ist noch nicht da. Gestern ist vergangen. Wie viel Chancen im Heute sich zu freuen, glücklich, zufrieden und dankbar zu sein, vermiest man sich, weil man im Gestern hängen bleibt? Oder in der Angst vor morgen gebannt ist. Schauen Sie, diese Gedanken kommen, wie gesagt, alle aus eigener Betroffenheit. Ich bringe da einfach eigene Erfahrungen rein und ich habe dadurch einen völlig neuen Zugang bekommen zu einem Wort Jesu. Sie sind allen bekannt aus der Bergpredigt. Es ist genug, ganz genau, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Matthäus 6, 34. Nicht? Kommt nach 33. Ist hochinteressant. Ganz, ganz praktische Lebensanweisungen unseres Herrn. Nachvollziehbar. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Das heißt nicht, dass wir nicht denken sollen im Blick auf morgen. Wir sollen uns nicht zersorgen und im Gestern nicht hängen bleiben, im schlechten Gewissen, in Schuld. Deswegen hat das Phänomen von Beicht und Vergebung einen außerordentlichen Stellenwert. Dass ich nicht Hypotheken mitnehme über das Heute ins Morgen, sondern ablade, längst getilgte Hypotheken ablade. Ich muss das einreichen, so wie es bei uns vor wenigen Tagen war, dass ein Bausparvertrag es möglich machte, dass eine Hypothek, die auf dem Haus ist, getilgt werden konnte. Ich muss das einreichen, dass es im Grundbuchamt gelöscht wird. Ich muss kommen zu meinem Herrn und sagen, ich nehme das in Anspruch.
Als biblisches Wort, Psalm 118, 24, dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm, in ihm sein. Heute. Und doch lassen Sie uns über dem Heute, nicht über den Etappen, nicht das Ziel aus den Augen verlieren. aufgrund dieses letzten Satzes der nächste Leitsatz. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich freue mich auf die Ewigkeit. Das ist kein Vertrösten und auch kein billiger Trost, sondern diese Freude auf die Ewigkeit hat mir schon oft die Kraft gegeben, den Weg dorthin auch über Hindernisse, Bedrängnis und schwere Wege zu gehen. Es ist die Kraft, das Heute zu bewältigen. Die Freude auf die Ewigkeit ist die Kraft, das Heute zu bewältigen, weil wir vom Ziel her die Motivation bekommen. Als biblisches Wort, Lukas 10, 20. Nicht da kommen sie heim, die Jünger, voller Freude und sagen's ihrem Meister über ihre Siege, selbst die bösen Geister sind uns untertan. Nun sieht es fast so aus, wenn man's kurzsichtig nur liest, als würde der Herr jetzt einen Tropfen Wermut da hineingeben, wenn er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nein, nein, er sagt, prima, herrlich zu mitfreuen, feine Sache. Schaut weiter, es gibt viel Größeres. Freut euch, dass eure Namen im Himmel eingeschrieben sind. Freut euch über die Siege auf dem Weg dorthin, aber freut euch noch viel mehr über das Ziel selbst. Noch ein Satz. Freude beginnt mit kleinen Dingen. Ich selbst sehe eine ganz große innere Armut und Verarmung darin, wenn man sich zum Beispiel immer mehr kaufen muss, um froh zu sein. Wer ständig etwas Neues kaufen muss, muss, und sei es jeden Monat ein Pullover, sollte sich fragen, was wohl die innerste Motivation dessen ist. Ob das nicht ein Defizit in seinem Leben signalisiert. Das viel tiefer liegt als die Notwendigkeit eines Pullovers. Können auch ein paar Schuhe sein jeden Monat. Oder was anderes. Kann für einen Mann auch unbedingt ein Buch sein, so dass er sagen kann, ich habe so viel Meter Bücher im Zimmer. Freude fängt mit dem Einfachsten an, dem Kleinsten. Vielleicht damit, dass ich Gott bitte, öffne mir doch die Augen wieder, dass ich lerne, mich zu freuen über ein Lächeln, über ein aufmunterndes Wort, ein Strahlen von Augen, einen Kartengruß, einen Brief, einen Telefonanruf, über ein Lob. Lasst uns auch nicht geizen mit Danke. Lasst uns nicht geizen mit Lob. Das ist ähnlich wie Freude. Das sind Vitamine. Freuen über kleine Dinge, die ich nicht für selbstverständlich nehme. Ich habe das so gravierend in meinem Leben erfahren, als ich eben wochenlang auf dem Rücken lag, angeschlossen an Kanülen auf der Intensivstation. Was war das für mich, ein Erleben, zum ersten Mal wieder unter die Dusche zu gehen, zum ersten Mal selbst auf die Toilette? Das sind primitive Dinge. Zum ersten Mal ein Schnittchen Brot selbst in den Mund schieben wieder. Zum ersten Mal mich selbst rasieren. Zum ersten Mal links eine Schwester, rechts eine Schwester für 3 Minuten auf der Bettkante sitzen. Nicht, und wir stöhnen wir manchmal, wenn es wieder rausgeht morgens. Ich stehe auch nicht jeden Morgen mit Halleluja auf den Lippen auf. Aber ich mache mir, das ist das eben, ich mache mir bewusst, was da abgelaufen ist in meinem Leben. Und wenn ich daran denke, ich habe das gestern jemand in einem Gespräch gesagt, als ich nach einem Jahr wieder begonnen habe, stundenweise zu arbeiten,
Wie oft bin ich meine Fahrt, diese 13 Kilometer im Wagen rüber und hab gekämpft in mir. Die Stimmen in mir sagten, was bist du so blöd? Du schaffst das doch heute überhaupt nicht. Wie willst du den Redakteuren, wie willst du Verkündigern, die ins Haus kommen, Rede und Antwort stehen, steht, fahr um, dreh um, fahr heim. Und wie manchmal war es im Bett so, sieh dir doch die Decke, warum stehst du denn auf? Die Decke über den Kopf ziehen. Nicht, das ist ja dieses Flucht. Flucht. Und wie ich dann begonnen habe, an einem Vormittag, wer diese Strecke kennt, ich glaube, ich habe sogar erzählt schon beim Jahresfest hier, dann sieht man dieses große Kreiskrankenhaus da oben stehen in Wetzlar. Und ich wurde erinnert an diese Situation, wo ich zum ersten Mal diese ersten Schritte wieder tun durfte. Da hatte ich Gott versprochen. Und jetzt kommen diese Dinge auch mit Psalm 50. Das waren Gelübde. Herr, wenn du mich wieder hier herausbringst, will ich jeden Tag fröhlich in den Tag gehen. Vielleicht kennen Sie das auch auf anderer Ebene. Herr, wenn du, dann ich, oder wenn ich, dann du. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich in den Netzen, wo es da runtergeht, zu den Boden, zu der Schleuse, dass ich da reingefahren bin und den Wagen angehalten habe, Gott um Vergebung gebeten habe, dass ich geweint habe. An diesem Morgen entstand ein neuer Entschluss, den ich aber durchgehalten habe mit Gottes Hilfe. Jeden Morgen sind nun viele Jahre, jetzt mache ich es nicht mehr jeden Morgen, viele Jahre, jeden Morgen mit meinem Wagen singend oder summend nach Wetzlar zu fahren. Mir war nicht jeden Morgen zum Singen zumute. Jahrelang habe ich Tag für Tag diszipliniert geübt, Lieder des Vertrauens in mein gottvertrauendes Denken aufzunehmen. Und sie wurden ein Stück von mir. Sie wurden ein Stück Bestandteil. Und sie haben mich ermutigt, das, was ich in mein Vertrauen aufgenommen habe, dann umzusetzen, zu tun, zu leben. Also mit kleinen Dingen, auch mit solch kleinen Dingen kann Neues beginnen. Bewusster leben. Es ändert unsere Gesinnung. Mit diesen Dingen kommt Neues in unser Leben hinein. Wir machen Pause bis 11 Uhr.